herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil der Folgen, in dem wir den Jedi-Orden ein bisschen näher beleuchten. Wir sind jetzt angekommen bei den Schülern der Macht, bei den Padawanen, bei der Ausbildung, bei der Ausrüstung, bei der genaueren Klassifikation der Ränge und der Ausbildungsrichtungen, in die man gehen kann. Und mit mir an Bord ist natürlich wie gewohnt der Niklas.
Ja, genau. Und take us away, Pilot.
Take us away, stay on target, 42, ich weiß es nicht mehr. Womit wollen wir anfangen?
Mit der Ausbildung, ganz am Anfang, würde ich behaupten.
Okay.
Weil wir können das jetzt, ich erkläre mal kurz den Aufbau. Also wir machen jetzt die Ausbildung, wir beschreiben den Weg eines jeden Jedi und später gabelt sich ja der Weg für die Jedi in verschiedene Richtungen, die sie einnehmen können. Und da gabeln wir dann auch unsere Themen. Also, wir fangen ganz am Anfang an. Wie geht's denn los?
Wir fangen ganz am Anfang an. Lass es aber mal innovativ tun. Da muss ich dich jetzt loben.
Ja.
Nein, es geht los natürlich mit den Kindern, die geholt werden, die man irgendwie als machtsensitiv entdeckt und sie dann in den Tempel holt. Und sie quasi bei den Jedi... Ja, es ist die Frage, werden sie zwangseingemeindet? Darf man sich wehren, wenn die Jedi kommen und sagen, wir holen jetzt dein Kind, weil es könnte machtsensitiv sein?
Naja, also ich habe gelesen, dass es während der Neuen Republik, während der Neuen Republik, zu Zeiten der Galaktischen Republik, vor allem so gegen Ende, also so zu Zeiten, die wir halt kennen, schon etwas früher hat es angefangen, dass Eltern ihre Kinder zu den Jedi bringen konnten und sie vorstellen konnten und die dann gezielt getestet wurden.
Wie so ein Kindermodel-Casting?
Ja, so ungefähr.
Boah, das ist aber pervers.
Ja, mit sechs Monaten Alter teilweise.
Ernsthaft?
Ja, weil es eine riesige Ehre war, wenn ein Kind aus der Familie in den Jedi-Orden aufgenommen wurde. Das Kind wusste dann natürlich nichts von seiner Familie oder so. Aber für die Familie war es eine Riesenehre. Ich weiß auch nicht, warum sie das Kind weggeben würden, warum man das freiwillig machen würde. Vielleicht,
ja,
um ihm bessere Chancen zu ermöglichen, so wie Anakin von Tatooine dann weggekommen ist.
Ich wollte gerade sagen, überleg dir mal, du lebst irgendwo in der Galaxis. Und diese Galaxis ist im Prinzip durchzogen von Kriegen.
Ja, zur Zeit in der Republik eigentlich nicht, aber ja.
Aber immer wieder so Randgefechte, so Randkriegereien. Und dazu natürlich die großen Jedi, die als Wächter über allem stehen, die als Friedenswächter erscheinen. Und du hast gerade die Chance, deinem Kind möglicherweise auf ein gesichertes Grundüberleben, unabhängig von Wirtschaftskrisen, unabhängig von Wetterkatastrophen oder so, zu bieten, zu einer friedlichen Zeit, mit dem Zugang zu unbegrenztem Wissen. In einer Gesellschaft, die mächtiger ist, als du es jemals sein wirst, und von denen klar ist, dass sie dich immer rauspauken würden. Ich kann mir durchaus vorstellen, ehrlich gesagt, dass das ein gewisser Anreiz sein könnte.
Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Das klingt auf jeden Fall gut. Ich weiß nicht, ob es jeder machen würde. Das hat bestimmt auch nicht jeder gemacht. Also es gibt bestimmt eine Menge machtsensitive Leute, die nicht...
Nein, jeder nie.
In Anführungszeichen eingezogen wurden von den Jedi.
Das ist natürlich wahr.
Ja, also, wir haben jetzt, gehen wir mal davon aus, wir verfolgen jetzt einfach den Weg eines fiktiven Charakters, dem wir jetzt auch keinen Namen geben. Der wurde jetzt als Hans, okay.
Der Jedi Hans.
Jüngling Hans wurde als 6 Monate altes Baby von den Jedi entdeckt. Wie geht's weiter, Tobi?
Nun ja, er befindet sich in Zeit im Tempel und bekommt sozusagen seine Grundausbildung von Meister Yoda, in dem so die Grundlagen der Macht, die Grundlagen des Umgangs mit dem Lichtschwert beigebracht werden, richtig?
Ja, ist allerdings zu früh. Beziehungsweise...
Ist zu früh?
Nee, zu spät. Also, naja, was? Man kann einem Säugling nichts beibringen mit dem Lichtschwert. Weil die einfach noch Koordination haben.
Doch, die überleben, das sind schon mal die Harten, mit denen kann man weitermachen.
Ja, genau. Nein, ich habe. es gibt tatsächlich schon Trainingstechniken für Säuglinge und Kleinkinder, die der Jedi-Orden angewandt hat. Und zwar zum Beispiel haben sie einfach Objekte, die Kinder haben wollten, wie Spielzeug oder so. einfach außerhalb ihrer Reichweite gelegt. Und aber so deutlich, da liegt es, aber du kommst jetzt nicht ran. Heißt, die Kinder haben alles versucht, da ranzukommen und somit quasi schon instinktiv nach der Macht gegriffen.
Ach, krass.
Und so schon ganz früh Verbindungen zur Macht aufgenommen, und zwar bewusst aufgenommen. Und damit ist diese Verbindung für sie so etwas ganz Natürliches geworden. Das ist halt das, was Luke in Episode 5 dann sehr, sehr schwer fällt. Als er nicht dran glaubt, an seine Verbindung mit der Macht und so weiter. Erstmal in seiner Ausbildung mit Yoda fällt es ihm sehr schwer, weil er nicht von klein auf diese Verbindung mit der Macht hat. Du musst dir vorstellen, diese Kinder wachsen von Anbeginn ihres Denkens quasi damit auf, es gibt die Macht und ich habe eine Verbindung zur Macht. Das stärkt natürlich total deren Geist.
Mhm.
Genau, und dann geht es irgendwann los, wirklich mit Lichtschwertern und diesem Training, wie man es in Episode 2 sieht, in diesem abgedunkelten Raum mit den Helmen auf, wo sie erstmal mit der Macht drauf vertrauen sollen, die Schüsse der Trainingskugeln abzuwehren und so weiter. Genau.
Ach, krass. Ah, nicht schlecht. Naja, und dann werden sie, also sind sie zu diesem Zeitpunkt schon Padawans?
Nein. Das sind Jünglinge.
Na gut, dann sind es doch Jünglinge.
Ja.
Ja.
Genau.
Und dann von, ach so, klar, Padawan wirst du natürlich nur, wenn du von dem Meister erwählt wirst.
Ja, genau.
Das ergibt Sinn.
Ganz genau.
Dann kommt irgendwann der Tag, an dem sie von einem Meister erwählt werden oder eben auch nicht.
Mhm.
Und dann werden sie zu Padawanen.
Genau.
Sie müssen sich die Haare kurz schneiden, falls sie Haare haben.
Haben sie vorher schon, als Jünglinge schon, haben sie schon den Zopf?
Ja, kriegen, echt, haben sie als Jünglinge schon den Zopf? Aber so kriegen sie alle so ein Kettchen oder nur diejenigen, die keine Haare haben wie Ahsoka? Überlege ich gerade. Ahsoka hat ja so ein Kettchen.
Ja, genau.
Auf ihren Tentakeln? Nee.
Ich glaube, eine...
Tentakeln?
Ja, so, also so Kopfhörner irgendwie sind es, glaube ich, eher bei Ahsoka.
Ah, genau. Ja, irgendwie
ich
sowas.
Ich glaube, so ein bisschen... Anakin hat auch in Episode 2 so ein Perlchen am Ende oder irgendwie sowas.
No, ja. Ein bisschen fancy.
Ja, total fancy.
Ach, krass. Ja gut, und dann halt? Ja, dann werden sie halt irgendwann erwählt, wenn sie Glück haben.
Genau.
Von dem Jedi-Meister und werden Padawan und verbringen so, ja, ungefähr zehn Jahre mit denen.
Ja, ungefähr 10. Also sie sind 13, wenn sie ausgewählt werden, wie in der letzten Folge gesagt.
Ja, genau.
Und dann ungefähr 20, Anfang 20, werden sie dann typischerweise zum Ritter ernannt.
Genau.
Ja, und was passiert dann mit unserem Hans? Beziehungsweise was passiert in der Padawan-Ausbildung mit ihm und in der Jünglingsausbildung? Das hast du jetzt komplett unter den Tisch fallen lassen. Wir rushen gerade etwas durch.
Ja, also in der Jünglingsausbildung bekommt er dann die vorhin von mir angesprochenen Grundlagen im Umgang mit der Macht mitbekommen.
Mhm.
Also mit, wie halte ich ein Lichtschwert, wie kann ich mich im Notfall selber verteidigen, wie kann ich erste Schritte mit der Macht gehen, also Objekte beeinflussen, sage ich jetzt mal vorsichtig oder so. Und das Ganze wird von dem jeweiligen Meister dann vertieft. Die geben dann normalerweise natürlich auch ihre eigenen Lichtschwertstile an den Padawan.
Ja.
Und halt wahrscheinlich sofern übertragbar bestimmte Fähigkeiten, denke ich. So.
Ja, geben ihr erlerntes Wissen auch irgendwie weiter, würde ich mal behaupten.
Ja, genau. Und nehmen ihn halt mit auf Missionen, wenn sie entsendet werden. Das ist oft gut, aber kann auch schlecht ausgehen für den Padawan natürlich, je nachdem.
Genau. Allerdings, worauf ich eigentlich hinaus wollte, was du leider nicht gesagt hast jetzt, was ich jetzt deswegen sage.
Ja, mach mal.
Der wichtigste Schritt in dieser Ausbildung des Padawans ist in der Anfangszeit, wenn sie gerade Padawan geworden sind. Und zwar, wenn sie gerade Padawan geworden sind, haben sie eine ganz wichtige Aufgabe, die jeder erfüllen muss. Und das ist der Bau des ersten eigenen Lichtschwertes.
Ach so, darauf ja gut.
Also das ist wirklich der ultimative Schritt, mit dem man dann auch erkannt wird als Jedi Padawan, beziehungsweise
was
in der breiten Öffentlichkeit als Angehöriger des Jedi-Ordens.
Aber was haben sie? Also sie haben ja Lichtschwert-Training, bevor sie ihr eigenes Lichtschwert bauen, laut Clone Wars, oder?
Ja, haben sie.
Was haben sie da für ein Lichtschwert?
Die Trainingsschwerter des Ordens.
Ah, die auch weniger Power haben.
Ganz dann. Genau.
Okay.
Die kriegen vorher kein eigenes richtiges Lichtschwert. Das bauen sie sich dann selber, nachdem sie ihren Kristall gefunden haben, beziehungsweise im Zuge dessen, dass sie ihren Kristall finden.
Ja, gut.
Ja. Genau. Aber zu den Lichtschwertern später noch mehr. Also, jetzt gehen wir davon aus, Hans hat einen Meister gefunden. Ja, ich bleib jetzt bei Hans. Das ist deine Schuld.
Da ziehen wir jetzt konsequent durch, du.
Ja, das ziehen wir jetzt konsequent durch. Hans hat einen tollen Meister, ist ein Padawan, geht auf Missionen, hat sein eigenes Lichtschwert, darf mitarbeiten. Was passiert als nächstes? Wie geht's weiter?
Also, wo ist Hans jetzt genau? Ich bin jetzt irgendwo ausgestiegen bei unserem geistigen Sackhüpfen.
Ja, das war ja, ich hab's gerade zusammengefasst und du hast nicht hingehört.
Nee, ist korrekt. Hat er einen Meister oder nicht?
Er ist gerade Padawan, hat einen Meister, hat sein eigenes Lichtschwert, ist in der Padawan-Ausbildung. Was passiert als nächstes?
Hauptsächlich begleitet er den Meister, bis er halt irgendwann reif ist für die... Ist das eine Prüfung?
Ja, auf jeden Fall.
Es ist eine Prüfung.
Ja.
Nach der er dann zum Jedi werden kann, wenn er sie denn besteht.
Zum Jedi-Ritter.
Meine ich ja, ja. Jedi-Ritter, offiziell ein Jedi, raus aus dem Stand des Padawans.
Ja.
Oder alles über Padawan ist doch offiziell Jedi, hätte ich jetzt gesagt.
Ein Jedi bist du auch vorher schon, würde ich sagen. Du bist halt, also Jedi...
Du bist ein Jedi-Padawan. Da gibt's doch diese Szene, wo Ahsoka irgendwie sagt, ich bin ein Jedi, du bist nur ein Padawan, ist dann die Antwort. Oder täusche ich mich da jetzt?
Ja, das ist aber dann darauf bezogen, dass Anakin ein Ritter ist und sie ein Padawan und deswegen im Rang höher ist. Jedi ist erstmal jeder Angehörige des Jedi-Ordens und somit auch Jünglinge, Padawane, Ritter und Meister.
Und Putzfrauen.
Nein, weil sie nicht Angehörige des Jedi-Ordens dann wären.
Stimmt, sondern nur Angestellte.
Ganz genau. Genauso wie die Droiden oder die Techniker und alles andere sind ja auch keine...
Ja.
Die Schiffe der Jedi warten, sind ja keine Jedi.
Ja, gut, das stimmt.
Ja.
Das ist natürlich wahr.
Ja, ich habe recht, wie so oft.
Ja, heute jetzt gerade ausnahmsweise. Da würde ich vorhin recht.
Das ist richtig.
Genauso wie bei Ceterum Censeo, was wir gerade hatten.
Ja.
Was zu Cato dem Älteren gehört. Ceterum Censeo Carthaginem Delendam Esse. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden
müsste. Ja, was jetzt hier überhaupt nicht hinpasst.
Ja, ich möchte fürs Protokoll dabei
haben. Ja, fürs Protokoll, ja gut.
Einfach mit drin.
Ja, ja, gut, okay.
Und dann ist er Jedi-Ritter. So. Und je nachdem, wie lange er halt Jedi-Ritter ist, kann er dann irgendwann in den Stand des Jedi-Meisters kommen.
Ja, wie kommt er dahin in diesen Stand des Meisters? Was muss passieren?
Er muss sich verdient machen.
Ja.
Die anderen müssen der Meinung sein, er ist reif, einen Padawan auszubilden.
Ja.
Und dann kriegt er ihn doch, oder?
Nein.
Nee, Quatsch.
Den Titel des Meisters erhält er erst...
Das kriegst du, wenn der Erste fertig ist.
Wenn du einen Padawan, zum Ritter geführt hast.
Hat, genau.
Ja.
Dann kriegst du den Meistertitel. Und dann könnte er noch zum Rat werden, aber ich denke mal, das ist dem wenigsten vergönnt.
Genau. So. Jetzt haben wir den Werdegang quasi durch und die Ausbildung, also Ausbildung generell beleuchten... wird eigentlich genug in den Filmen gemacht. Ich meine, man sieht eigentlich alle Stufen, vor allem in Clone Wars sieht man, wie diese Ausbildung verläuft, beziehungsweise typischerweise verläuft, beziehungsweise nicht verlaufen sollte.
Mhm.
Dann haben wir quasi die Ausbildung, die Räte des Jedi-Ordens aus der letzten Folge und die Ränge in der letzten Folge und heute auch abgehandelt. Da bleibt jetzt noch zu sagen, was gibt es für Funktionen innerhalb des Jedi-Ordens. Da kann man jetzt ganz grob sagen, warum gibt es verschiedene Lichtschwertfarben? Weil es verschiedenfarbige Kristalle gibt. Jeder kennt die Lichtschwertfarben Blau und Grün.
Ja.
Viele wissen wahrscheinlich auch noch, dass diese Farben etwas bedeuten und deutlich weniger wahrscheinlich, was sie genau bedeuten.
Na gut.
Take it away.
Du fängst mit Blau und Grün an, ich fange mit Gelb an.
Gelb, was ist denn Gelb? Ja,
öfter mal was Neues. Gelb kennt man.
Moment, das machst du gleich. Du hast gesagt, ich soll mit Blau und Grün anfangen.
Nein, habe ich nicht. Ich habe gesagt, weil du mit Blau und Grün anfängst, fange ich mit Gelb an. Einfach, um dir zu widersprechen.
Ach so, du fängst jetzt mit Gelb an, dann fang jetzt mal mit Gelb an.
Ich fange mit Gelb an.
Okay, hau raus.
Oder? Darf ich? Also, Gelbes Lichtschwert ist eins der wenigen, die ein absolut klares Erkennungszeichen sind. Was wirklich tatsächlich so ist. Wir kennen gelbes Lichtschwert zum Beispiel von Ahsoka Tano. Und gelbe Lichtschwerter werden traditionell von den Jedi-Wächtern oder Jedi-Wachmännern getragen. Das sind Jedi, die eigens dafür ausgebildet wurden, um in den Systemen der Galaxis das Böse zu verjagen. Meistens haben sie dann zwar tatsächlich eher andere bestimmte Sachen gemacht, wie Sith überwachen, sie waren also in einer gewissen Art und Weise Jedi-Spione, aber es war ihnen eben möglich, ungesehen an bestimmte Orte zu gelangen und Personen zu observieren oder eben eine Person der Jedi genau im Auge zu behalten, und sie waren einfach Beschützer des Jedi-Ordens. So auch in der Bibliothek positioniert, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, obwohl das schon wieder was anderes ist. Und zwar ist das gelbe Lichtschwert nicht unbedingt das einzige Erkennungsmerkmal für Jedi-Wächter, beziehungsweise sind Jedi-Wächter nicht die einzigen, die ein gelbes Lichtschwert tragen.
Echt? Okay. Dann weißt du wieder mehr
als ich. Ja, ich weiß mehr als du. Und zwar trägt auch ein gelbes Lichtschwert die Jedi-Tempelwache.
Ja gut, das sind ja auch so eine Art Jedi-Wächter.
Nein, eben nicht.
Eben nicht?
Eben nicht. Die Jedi-Tempelwache gehört nominell zu den Jedi-Hütern. Mit einer speziellen Aufgabe, tragen allerdings auch kurze gelbe Lichtschwerter.
Ah!
Das ist ein Unterschied.
Ach, dann war das dann so ein Ding, was Ahsoka hatte?
Nein. Ahsoka hat tatsächlich ein gelbes Shoto noch dazu später.
Was ist ein Shoto?
Kommt später. Mache ich nachher. Denn jetzt sind wir bei den Hütern. Ich bin immer noch der King of...
Ich würde einfach gerne, damit man sich ein bisschen besser merkt, immer eine bestimmte Fähigkeit, wenn sie eigens eine ganz oder in besonderer Häufigkeit eine bestimmte Fähigkeit haben, mitbringen und ein Beispiel für Personen geben. Bist du da einverstanden?
Das ging mir jetzt gerade echt zu schnell. Was?
Also, es gibt bestimmte Fähigkeiten, die diese Jedi-Unterordnungen erlernen können im Laufe ihrer Ausbildung. Die Jedi-Wächter haben da eine ganz besondere. Die würde ich gern kurz erklären, das dauert nur ganz kurz. Und dann noch ein, zwei bekannte Jedi-Wächter und halt zu anderen Untergruppierungen nachher auch hervorheben, dass man es halt mal zumindest einen Namen gehört hat.
Jo, das kannst du gerne machen.
Genau, und zwar für die Fähigkeit, die wahrscheinlich nicht jeder hatte, ist die Kampfmeditation. Die ist relativ selten, aber durch sie bist du halt in der Lage, Manöver und Taktiken des Feindes vorauszusehen. Also quasi wie im Lichtschwertkampf, wenn du halt quasi weißt, wohin er schlägt, oder mit dem Blaster, wenn du weißt, wohin er schießt, das Ganze nur noch mal ein paar Nummern größer. Dass du eben militärische Manöver voraussehen kannst. Und dementsprechend kannst du dann halt deine Truppen und Flotten und Einheiten und so weiter in die bessere Position bringen. Außerdem stärkt es die eigenen Truppen im Sinne von Kampfeswillen und entzieht den feindlichen Truppen Mut und Zuversicht. Also ist es so ein bisschen so ein Gamechanger, sag ich jetzt mal.
Ja.
Und die bekannteste ist wahrscheinlich Bastila Shan. Da bin ich mir nicht sicher, ob sie Kanon ist. Denn sie ist ein Jedi-Wächter und bekommt später ein Kind und heiratet Darth Revan. Ich weiß nicht, ob sie 100% Kanon ist. Ich glaube, sie ist aber grundsätzlich, also sie ist mal akzeptiert gewesen als Kanon, aber seit der Neuordnung von Disney bin ich da irgendwie nicht mehr so ganz.
Ja, da muss man sich, und das wollen wir ja auch nochmal extra reinfuchsen.
Ja, ich schaue gerade nach, nicht mal die Wikipedia kann mir sagen, ob das tatsächlich Kanon ist.
Ja.
Genau, aber auf jeden Fall heiratet sie nach dem Mandalorianischen Krieg Revan und hat ja einen gemeinsamen Sohn namens Vayner.
Okay.
Okay. Genau. Das zu den Jedi-Wächtern.
Genau. Was wir jetzt vorhin gesagt haben, die Jedi-Tempelwache, die schon vorkam, gehören zu den Jedi-Hütern. Was sind die Jedi-Hüter? Die Jedi-Hüter trugen lange als Erkennungszeichen das blaue Lichtschwert, und zwar exklusiv. Das hat sich zu der Zeit, die wir betrachten, also zur Zeit der Klonkriege und zur Zeit der Prequel-Trilogie, also im Rahmen von 33 bis 19 VSY, also vor der Schlacht von Yavin, hat sich das etwas aufgeweicht. Allerdings kann man schon, ist die Lichtschwertfarbe eher ein Hinweis auf Gruppenzugehörigkeit. Also die blaue Lichtschwertfarbe deutet auf Jedi-Hüter hin. Die Jedi-Hüter waren quasi die Streitkraft, wenn man so will, des Jedi-Ordens, was soweit sie wirklich kämpften. Also wenn jemand im Jedi-Orden kämpfte, beziehungsweise bewusst kämpfte, dann waren es Jedi-Hüter. Zum Beispiel die gegen die Sith gekämpft haben und ja, auch wirklich gewaltsame Konflikte schlichteten.
Habe ich es richtig im Kopf, dass die Jedi-Wächter, also damit eher so die Macht, die waren, die den Fokus auf Macht legten, die Jedi-Hüter diejenigen, die den Fortschritt, den Fokus auf Lichtschwertkampf legten und halt die Jedi-Gesandte dazwischen, die Balance wollten,
oder? Also die Jedi-Hüter legten auf jeden Fall oder legen auf jeden Fall einen großen Teil auf den Lichtschwertkampf, das ist richtig. Allerdings sind die Jedi-Wächter mehr wirklich auf Spionage ausgelegt und somit auf das Unerkannte.
Und dazu brauchst du die Macht.
Dazu also braucht man die Macht, ja.
Gerade mit dieser Bewegung der Truppen würde ich sagen Macht.
Ja.
Okay.
Genau, also vor allem streben sie dazu, die dunkle Seite der Macht zu bekämpfen, wo sie gerade zu bekämpfen ist. Dann gibt es natürlich noch Spezialisierungen, und zwar die Friedenshüter. Das ist genau eigentlich das, was ich gerade gesagt habe. Allerdings waren sie mehr ja, noch mehr darauf ausgelegt, wirklich zu bewachen und überwachen.
Quasi wie eine Art Bodyguard.
Genau. Ja, auf jeden Fall bessere Bodyguards, aber Bodyguards. Dann gab es die Tempelsicherheit, ist relativ selbsterklärend, dazu gehörten die Jedi-Tempelwachen. Und die Fliegerasse, die wirklich dazu extra geschult wurden, wirklich ihre Sternjäger perfekt unter Kontrolle zu haben und wirklich schlagkräftig zu sein im Weltraum. Einige bekannte Jedi-Hüter, da ist die Liste sehr, sehr lang. Am bekanntesten natürlich Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi, erkennbar am blauen Lichtschwert. Allerdings auch Ki-Adi-Mundi, Ayla Secura, Barriss Offee, Mace Windu, war auch Jedi-Hüter.
Nein. Mace Windu hat aber ein lilanes.
Mace Windu hatte ein blaues Lichtschwert, bevor er sich ein lilanes konstruierte. Dazu kommen wir auch noch später.
Okay.
Ich habe es extra nachgeguckt. Mace Windu war Jedi-Hüter.
Okay.
Genau. In Abgrenzung zu den Jedi-Hütern, ich hau jetzt einfach raus, ne? Gab es die Jedi-Gesandten erkennbar am grünen Lichtschwert.
Genau.
Oder vor allem erkennbar am grünen Lichtschwert.
Die Diplomaten, weshalb dann auch in Episode 1 Qui-Gon geschickt wurde, um die Verhandlungen zu führen.
Ganz genau.
Trotz Begleitung von Obi-Wan.
Ja.
Ist auch interessant, dass die Jedi Unterklassen, sozusagen diese Jedi Unterarten, untereinander Padawane ausgebildet haben.
Ist aber bestimmt nicht die Norm.
Automatisch ein Jedi Ding hatte. Ja, ich habe vorhin auch was gelesen, dass wenn ein Jedi nicht als Padawan eines einzelnen Meisters akzeptiert wurde, dass es meistens Jedi-Gesandte waren, die dann quasi nachrekrutiert haben.
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
Mhm. Ja, ja. Aber es war bestimmt nicht die Norm, dass wirklich untereinander ausgebildet wurde. Also das Gesandte Hüter ausbilden und andersrum. So wie bei Qui-Gon und Obi-Wan der Fall.
Mhm.
War es bestimmt nicht.
Nee, ich glaube auch nicht.
Aber es kam halt vor und hat jetzt Obi-Wan auch nicht so schlecht getan, würde ich mal behaupten.
Nein.
Also Gesandte waren, wie der Name schon sagt, Gesandte und Diplomaten, die wirklich ihre Fähigkeiten dazu nutzten, Konflikte friedlich zu lösen. Es gab dann Spezialisierungen, zum Beispiel den Seher, die sich auf Visionen spezialisiert hatten, Heiler auf die Heilung, Forscher, die wirklich in allen Wissenschaften vertreten waren und forschten, je nach persönlicher Präferenz, Dann der ganz klassische Botschafter, zum Beispiel Qui-Gon Jinn, die dann fremde Welten bereisten. Diplomaten, die wirklich nur bei Konflikten eingegriffen haben. Und die Wissenshüter, die in Archiven des Jedi-Ordens vertreten waren.
Bekannte Figuren.
Bekannte Figuren, wie schon gesagt, Qui-Gon Jinn. Yoda natürlich.
Yocasta Nu, meine neue Lieblings-Jedi, die Bibliothekarin. Yaddle, das ist dieser weibliche Yoda, den wir, ich glaube, nur in der ersten Mal sehen. Shaak-Ti tatsächlich auch.
Ja, und da sieht man ein Beispiel, blaues Lichtschwert, Shaak-Ti, aber trotzdem Jedi-Hüterin. Gesandtin. Ha, bin ich selber drauf reingefallen.
Die Gallia, genau das gleiche. Die hat auch ein blaues, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, war auch Jedi.
Nein. Ach ja.
Gesandte. Ziemlich sicher.
Ja, okay, das kann gut sein.
Gibt's denn, weißt du auswendig, ob es einen Grund dafür gibt, dass sie ein blaues Lichtschwert trägt?
Sie hat einen blauen Kristall. Also das ist ja wirklich das, die Jedi, wie in Clone Wars bekannt, suchen sich ihren Kristall nicht einfach so aus, sondern der Kristall sucht die Jedi aus, beziehungsweise sie finden sich gegenseitig. Und natürlich kann man dann eine gewisse Präferenz darstellen. Also wahrscheinlich war es einfach so, dass blaue Kristalle sich eher Padawane ausgesucht haben, die mehr in die Richtung der Hüter gehen, vom Wesen her, und Gesandte und Wächter auch. Sprich, man konnte dann daran erkennen, welchen Kristall man gefunden hatte, zu welcher Gattung man am ehesten passt. Und wenn einem das nicht wirklich zusagt, sondern man lieber was anderes machen will, dann macht man halt was anderes. Aber oft haben halt die Kristalle recht.
Ja, es ist ein bisschen mit den Zauberstäben bei Harry Potter mit diesen Kristallen, gell?
Nein.
Also es klingt so danach, finde ich.
Nee, tatsächlich nicht.
Es ist natürlich nicht so, dass der Kristall dir in die Hand fliegt.
Nein.
Aber der Kristall, der dir quasi deinen Weg vorhergibt, wie er meistens richtig ist, geht schon irgendwie in die Richtung für mich.
Nein, es gibt einen wichtigen Unterschied. Bei Harry Potter ist es ganz klar, kommt vor allem dann in den Heiligtümern des Todes, dass Zauberstäbe extrem auf den Träger bzw. den einzelnen Zauberer festgelegt sind und von anderen nicht gut benutzt werden können. Lichtschwerter werden zwar konstruiert mit Hilfe der Macht und mit Hilfe der persönlichen Macht des Erbauers, sind allerdings, sobald sie einmal fertig sind, bloße technische Geräte.
Okay.
Der Jedi kann zwar seine eigene Macht dann noch mit dem Kristall, den er in seiner Hand dann quasi hält und der sein persönlicher Kristall ist, wenn es sein eigenes Lichtschwert ist, noch verstärken und bündeln und eine stärkere Verbindung mit der Macht aufnehmen. Ja. Aber die alleinige Funktion des Lichtschwerts und Klinge ist einfach nur Technik in dem Moment, wo es fertig ist.
Okay.
Genau. So ist das. Genau. Also haben wir die Lichtschwertfarben. Eine Besonderheit gibt es. Mace Windu hat ein lilafarbenes Lichtschwert. Das ist dem einfachen Grund geschuldet, dass Samuel L. Jackson, der Schauspieler, ein Alleinstellungsmerkmal haben wollte von George Lucas, wenn er mitspielen soll. Nein, es wurde danach die Erklärung geschaffen, es gibt verschiedene Farben der Lichtschwertkristalle. Und zwar lese ich jetzt mal alle Farben vor, die es gibt. Laut Kanon. Und zwar blau, Cyan, also ein helles Blau, grün, silber bzw. farblos, also so weißleuchtend, schwarz, wie das gehen soll, weiß ich nicht, dass es schwarz leuchtet, aber es steht hier, violett, gelb, orange, Bronze, Viridian, weiß ich nicht, was das ist, kennst du Viridian, was das für eine Farbe sein soll?
Boah, es klingt nach Blau, wenn ich ehrlich bin, aber ich kann es dir nicht sagen.
Ich muss es jetzt tatsächlich einmal googeln.
Ich mach schon. Ein blau-grünes Pigment, sagt Wikipedia. Okay, das ist so eine ganz eigene Farbe.
Das ist so türkis, ne?
Ja, so.
Okay,
ja,
es ist quasi ja. türkis. Oder natürlich rot.
Wobei, waren rot tatsächlich Kristalle? Ich dachte, die wären synthetisch.
Synthetisch veränderte Kristalle, ja, aber nichtsdestotrotz ja, genau. Kristalle.
Okay.
Genau, was man natürlich, also die Farben, die am häufigsten auftreten, sind natürlich blau und grün. Dann sieht man noch violett in den Filmen, rot in den Filmen natürlich, in den Händen der Sith und gelb in Clone Wars. Das andere kommt quasi nicht vor. Ich glaube nicht, dass die schwarze Klinge dieses Dunkelschwerts der Mandalorianer in Clone Wars wirklich ein Lichtschwert ist.
Ja, das kann sein.
Das ist irgendwas anderes. Genau.
Dabei sieht man das gar nicht so selten, gell? Dabei sieht man es gar nicht so selten, wenn ich überlege. In Clone Wars kommt es vor, in Rebels, glaube ich, kommt es vor. Wobei ich bei Rebels noch nicht gesehen habe.
Was, gelb, also, meinst du?
Schwarz.
Schwarz. Das ist ein und dasselbe Schwert, das vorkommt.
Okay, soweit bin ich noch nicht.
Ich auch nicht, aber ich habe es im Trailer schon erkannt. Das ist wirklich okay. Das eine Schwert der Mandalorianer, das wiedergefunden wird.
Ah, okay.
Ja, also Mace Windu, die Erklärung dazu, er hat, die violetten Kristalle sind sehr, sehr selten. Er hat einen gefunden, schon als Padawan, und hat sich dann, als er Meister wurde, beziehungsweise Ritter, ein neues Lichtschwert konstruiert und hat da seinen eigenen lilafarbenen Kristall verarbeitet, was auch, finde ich, ein sehr schöner Kontrast ist.
Ja, irgendwie schon.
Genau. Worin unterscheiden sich Lichtschwerter noch? Es gibt
natürlich. An der Klinge. Nicht Klinge, wie ist es? Am Griff?
Am Griff natürlich. Typischerweise haben Padawane das Design ihres ersten Lichtschwertes an das Design ihres Meisters angelehnt. So zu sehen zum Beispiel bei Obi-Wan, dessen Lichtschwert in Episode 1 doch sehr dem von Qui-Gon Jinn ähnelt. Das,
ja gut, wenn dir der Meister halt auch so ein bisschen erklärt, wie du dein Lichtschwert zu bauen hast. Ja,
natürlich.
Der kennt halt das jetzt am besten.
Ja, ist ja klar. Obi-Wan hat nur noch einen Pommel unten dran gemacht. Ansonsten ist es wirklich das Schwert von Qui-Gon Jinn.
Es macht für mich übrigens auch gerade das, nur um das kurz zu ergänzen, ja. Um dir da ins Wort zu fallen. Es macht für mich sehr viel Sinn, weil der Meister bringt dir deinen Lichtschwertkampf bei. Ja. Also beziehungsweise seinen Lichtschwertkampf.
Ja.
Das heißt natürlich, dass diese Lichtschwerter, die ähneln sich. Ein kurzes Lichtschwert kannst du besser klingen, kannst du besser schwingen. Das ist für einen sehr, sehr runden, schnellen Stil.
Ja.
Wohingegen so ein langes, hast du viel Kraft, hast du ausgezogene Bewegungen. Das ist für einen kraftvollen Stil. Es ist sehr schön, dass du mich hier gerade rumhampeln siehst in der Webcam.
Ja.
Und mich nachmachst, danke. Das finde ich sehr liebevoll.
Ja.
Aber grundsätzlich habe ich natürlich recht, was auch sonst.
Ja.
Nein, also es hat damit was zu tun, welchen Stil du hast im Lichtschwert. Wenn du so einen kurzen Abgehackten hast und versuchst, den Gegner mit möglichst vielen schnellen Schlägen zu traktieren, ist so ein halber Meter Lichtschwertgriff oder so ein ellenlanger Lichtschwertgriff halt hinderlich.
Das ist auf jeden Fall richtig, genau. Also,
ich habe, glaube ich, jetzt gerade 5 Minuten gebraucht, um diesen Sachverhalt, den ich auch in 2 Sätzen hätte sagen können.
Ja, genau, ich denke es mir auch. Ich gehe jetzt einfach mal besondere Formen der Lichtschwerter durch, weil ich das sehr, sehr interessant finde.
Warte, wollen wir gemeinsam sammeln, anstatt dass du hier einfach vorliest?
Wir wollen gemeinsam sammeln. Hast du denn welche im Kopf?
Ich habe diese Standard-Lichtschwert, das wir kennen.
Genau.
Das gibt es natürlich auch ein bisschen kleiner, so wie Yoda.
Das nennt sich dann Shoto.
Ach, das ist ein Shoto. Ich glaube, Lichtschwerter haben grundsätzlich eine verstellbare Klingenlänge, gell?
Lichtschwerter haben grundsätzlich eine verstellbare Klingenlänge, allerdings in einem gewissen Rahmen. Also du kannst aus einem Lichtschwert keine 1 cm Klinge rausfahren lassen.
Ist ja auch schön. Nein, ich habe nur was zwischen den Zähnen.
Ne? Ja, genau. Moment, kurz Shoto, zum Shoto. Okay. Yoda benutzt ein Shoto aufgrund seiner geringen Körpergröße.
Ja, klar.
Shotos wurden aber eigentlich entwickelt als Zweitschwert. Kennt man von den Samurai? Vor allem von den Samurai, wo das, glaube ich, sogar auch Shoto hieß, oder?
Ich glaube auch.
Also es gab das lange Katana und das kleine Shoto. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Also Samurai hatten auf jeden Fall ein Zweitschwert dabei. Oder manche, das deutlich kürzer war. und wirklich
für den Fall, dass sie überraschend Salami schneiden mussten.
Genau, in der zweiten Hand geführt wurde. Und das hat Yoda das Konzept eigentlich zweckentfremdet und benutzt es als sein Hauptschwert. Aber für ihn passt es halt. Genau.
Genau. Die Mischform davon dann, diese Übungsschwerter mit halt verminderter Kraft. Aber wahrscheinlich ähnlich lang, aber eben kein Shoto, sondern halt ein Übungslichtschwert.
Genau.
Ist so ein Mittelding.
Dann natürlich ja, das nun Moment! Es gibt ja noch mehr zu sagen zu den Trainingsschwertern. Also, die Energie in den Trainingsschwertern ist zwar eigentlich grundsätzlich dieselbe, beziehungsweise die Zusammensetzung, allerdings ist die Energie deutlich weniger fokussiert und deswegen sind sie nicht so gefährlich und kann nicht schneiden.
Also quasi diese Lichtschwerter werden einfach nur wärmer.
So ungefähr, ja.
Also irgendwo muss ja die Energie hin.
Genau.
Krass.
Ja, und das Licht eben. Cool.
Ja, das ist ja Energie. Eine gewisse Form.
Ja.
Egal. Irgendein Physiker jetzt, der in unseren Kommentaren gerade die Haare ausreißt.
Wahrscheinlich.
Finde ich schön. Dann gibt es natürlich noch das Doppelklingen-Lichtschwert, so wie Darth Maul es hat. Sehr, sehr großer Griff. Relativ schwer und anspruchsvoll zu kämpfen, ohne sich dabei einige Extremitäten ungewollt zu entledigen, denke ich.
Auf jeden Fall.
Dann die Version, die Ventress trägt, diese Sith-Attentäterin von Dooku, weißt du, die Glatzkopferte?
Ja.
Glatzköpfige, Verzeihung für eine Nicht-Bayern, die das halt auseinandernehmen kannst und dann quasi in zwei Händen jeweils ein Lichtschwert hast und das du zusammenstecken kannst, dass du dann so ein Doppelklingen-Lichtschwert eben hast.
Ja.
Dann gibt's in Rebels, jetzt sind wir natürlich ganz
Moment, weit weg. Moment. Asajj Ventress konnte nicht nur ihre Lichtschwerter zusammenstecken, sondern sie waren auch in Anlehnung an ihren Meister Count Dooku gebogen.
Ja gut, das ist aber so eine Besonderheit des Griffs und des Stils.
Ja.
Das hätte, also bei Dooku das Gebogene hätte ich jetzt nicht als eigene Klasse gewertet.
Doch, tatsächlich ja.
Echt?
Weil es komplett die Handhabung verändert, wenn du einen gebogenen Griff hast. Kurze Trivia.
So viel runder.
Hm?
Ist runder, gell?
Ja. Dooku kämpft in der Form 2 des Lichtschwertkampfes. Also wen diese ganzen Formen mal interessieren, dem sei der Jedipedia-Artikel Lichtschwertkampf ans Herz gelegt. Da wird alles extrem ausführlich erklärt. Und
oder eine Erklärungssonderfolge
davon. Bitte was?
Oder eine Erklärungssonderfolge, die ich gerade beschlossen habe, dass wir irgendwann mal machen.
Das können wir natürlich auch machen. Also Dooku kämpft Form 2, eine sehr alte Form, die sehr auf runde, elegante Bewegungen setzt. So zu sehen, vor allem in Episode 2 im Duell mit Yoda, finde ich, da sieht man das sehr, sehr schön. Genau.
Ja. Pass auf, jetzt hatten wir rund, Doppelklingen, zusammensteckbar. Dann haben wir diese Schwerter, die Sith-Inquisitoren in Star Wars Rebels tragen. Die du halt, also das ist, wie beschreibt man das? Das ist ein Griff mit so einem Stahlkranz drumrum, mit so einem Kreis drumrum um deine Hände. Die sich halt drehen können, dadurch ist es manchmal sogar möglich zu fliegen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja.
Und du hältst einfach diesen Lichtschwertgriff und außenrum dieser Griff kann drehen und dann machst du halt die Klingen raus. Und hast du, ohne deine Hand zu bewegen, so ein Propeller.
Ja, genau.
Weißt du, wie ich meine? Diese Dinger.
Mhm.
Kannst du natürlich auch nur auf einer Seite rausmachen, wie beim Doppelklingigen halt auch, wenn du lustig bist. Die fallen mir ein. Dann fällt mir noch das, was Kylo Ren hat, ein. Wobei das bei ihm halt eher auf Unfähigkeit zurückzuführen ist.
Beziehungsweise...
Das hat einen bestimmten Namen, diese Seitenäste des Schwerts. Wie heißen die Dinger denn?
Parierstangen.
Parierstangen. Gut, dass du sowas immer weißt.
Tja.
Gefällt mir jedes Mal. Aber gut, bei ihm ist es halt auf Unfähigkeit zurückzuführen, weil er sein
Beziehungsweise
Kristall kaputt gemacht hat.
Unfähigkeit?
Weil er seinen Kristall kaputt gemacht hat und die Energie halt irgendwo hin muss.
Ja, er hat ihn nicht kaputt gemacht, er hat ihn nur nicht richtig konstruiert, ja.
Entschuldigung, er hat ihn kaputt konstruiert. Mein Gott. Auf jeden Fall funktioniert es nicht gescheit, die Energie muss irgendwo hin, sonst hätte er bald keine Hände mehr. Nämlich nach 2 Versuchen. Jetzt gibt es bestimmt noch irgendwelche Sonderformen aus Legends, aus Comics, aus Tralala.
Ja, tatsächlich.
Aus was weiß ich. Führ doch mal ein bisschen aus, vielleicht kenne ich ja ein paar.
Ich führe ein bisschen aus, ich gehe jetzt einfach die Liste weiter durch.
Mach's wie beim Gassi gehen, führe aus.
Ja. Es gibt dazu noch Lichtstöcke, sogenannte Lichtstöcke.
Ha, mir fällt was ein.
die eine bis zu 3 Meter lange Klinge erzeugen können. Und
so, diese Lanzendinger.
Genau.
Es oder quasi, ja.
Obwohl, nee, Moment, Lichtlanze ist noch was anderes.
Lichtlanze, okay.
Lichtstock hat meistens auch einen längeren Griff, da er mit 2 Händen geführt wird. Aber vor allem eine bis zu 3 Meter lange wirkliche Lichtschwertklinge, um Gegner wirklich auf Distanz zu halten. Die Manövrierfähigkeit ist dann etwas begrenzt. Das ist ja klar, man kann nicht so in einem geschlossenen Raum rumfuchteln, weil dann hat der Raum irgendwann keine Wände mehr. Aber für den Kampf draußen, um sich vor allem mehrere Gegner vielleicht auf eine Distanz zu halten, auf denen sie gar nicht erst an dich rankommen, können die sehr praktisch sein. Dazu gibt es Dualphasen-Lichtschwerter. Und zwar haben diese Dualphasen-Lichtschwerter 2 Fokussierungskristalle, die mit einem Knopf sekundenschnell ausgetauscht werden konnten. Und zwar haben die 2 verschiedene lange Lichtschwerter gemacht, nämlich einen Lichtstock und ein normales Lichtschwert. Hatte natürlich einen extremen Vorteil im Kampf, wenn du erst ein normales Lichtschwert in der Hand hast und durch einen quasi unbemerkten Druck auf einen Knopf plötzlich eine Lichtlanze von 2 Metern Länge hast.
Ja, gut.
Ist allerdings deutlich schwerer zu konstruieren, weil der Mechanismus zum Umschalten und sehr feinmotorisch wahrscheinlich ist und 2 Kristalle benötigt werden, die nebeneinander existieren müssen.
Ja.
Und hier wird beschrieben in der Jedipedia, dass Darth Vader ein solches Schwert führte.
Echt?
Ja. Allerdings hat man nie gesehen, dass er ein langes Lichtschwert macht.
Eigentlich nicht.
Gut.
Das wäre durchaus hilfreich gewesen in manchen Situationen.
Ja. So, was hast du jetzt noch gesagt? Was ist dir eingefallen?
Die Lichtpeitsche von Jens Maul.
Ja. Ist hier tatsächlich auch drin. Ja.
Es gab tatsächlich eine Lichtpeitsche?
Ja.
Um Gottes Willen.
Also, es gibt zum Beispiel, also es gibt 2 verschiedene Arten der Lichtpeitsche. Erinnerst du dich an den Film Iron Man 2?
Ja.
Da gibt es diesen einen Typ, der sich mit Energieladungen solche Peitschen baut.
Mhm.
Und so, genauso muss man sich eine mögliche Lichtpeitsche vorstellen. Also das ist quasi eine Metallleine.
Ach krass.
An der entlang eine Energiekupplung quasi geführt wird.
Mhm.
Genau. Die können auch mehrere Stränge haben. Das wird dann so eine 9-schwänzige Katze mäßig, nur in lang. Das ist dann halt richtig mies.
Okay.
Oder eben als nicht stabilisierte Lichtschwertklinge, die wirklich frei rumwabbelt. Und wurde zum Beispiel von einer Nachtschwester verwendet.
Ach, krass.
Mhm.
Cool.
Ja, also Jens Maul war nicht so weit hergeholt.
Niemand, ich weiß, dass es noch so einen Stock gibt, der so lichtschwerbeständig ist. Den verwendet irgendwer beim Kampf gegen Grievous und er hält damit keine 20 Sekunden gegen Grievous stand, aber es lag halt an Grievous, nicht an der Waffe selbst.
Das steht jetzt hier nicht, sondern es gibt noch die Lichtlanze.
Ja, gut, Lichtlanze. Die tragen das nicht irgendwie imperiale, wie heißt die Tempel? Nee.
Schattenwachen.
Ja, Schatten meine ich ja.
Heißen die. Und zwar eine Lichtlanze, Unterschied zum Lichtstock ist, dass hier das Heft sehr, sehr lang ist und die Klinge nicht wirklich lang, also nur kurz. Normalerweise wurden die dann natürlich aus einem Material gefertigt, das Lichtschwert nicht durchdringen kann.
Mhm.
Damit man damit auch irgendwie sinnvoll gegen Lichtschwert nutzen kann. Ja, genau,
das meine ich. Sowas hatten ja die Magna-Wachen, nur halt ohne Lichtschwertklinge vorne.
Genau.
Und ebenso aus diesem Material muss dann auch dieser Stock gewesen sein, den ich meinte.
Mhm.
Stock klingt jetzt so blöd, klingt so nach alter Mann.
Ja.
Ah, ich fürchte, aber ich finde es nicht mehr.
Tja. Und eine gibt es noch. Und zwar...
Das ist dieses Ding, das hat so einen Griff dran, den man unterm Unterarm einklemmen kann.
Ganz genau.
Gell?
Du kennst Schlagstöcke von der Polizei.
Ja.
Genau so sehen die aus. Nennt sich Tonfa-Lichtschwert. sieht man aber auch nie in den Filmen. Also in den Filmen kann man festhalten, beziehungsweise in den verwirklichten Sachen, die auf der Leinwand oder im Fernsehen zu sehen sind, also Clone Wars und der Saga, sieht man normale Lichtschwerter, Shotos im Besitz von Yoda, Doppelklingen-Lichtschwerter, Trainingsschwerter auf jeden Fall und Lichtlanzen. So. Dann gibt es noch so Besonderheiten wie einen Beskar-Griff, also ein widerstandsfähiges Material, was Lichtschwerthiebe abwehren kann. Und zum Beispiel einen Druckgriff, das finde ich sehr interessant. Da hast du keinen Knopf auf dem Lichtschwert, sondern wenn du die Hand mit einem bestimmten Druck an einer bestimmten Stelle um das Lichtschwert legst, so lange wie der Druck da ist, ist das Lichtschwert an. Nimmst du den Druck weg, ist das Lichtschwert aus und ungefährlich ab diesem Moment. Ja. Genau. Das ist so zu den Lichtschwertern. Man kann jetzt noch sagen, Jedi-Ausrüstung, was haben die Jedi noch dabei gehabt?
Auf jeden Fall diesen Mikrofonchip, der kommt der Clown was oft vor, wo sie ja miteinander kommunizieren.
Sich Comlink, ja.
Comlink, so heißt das Ding. Dann diesen. Qui-Gon spricht im ersten Teil in einen Damenrasierer.
Ja.
Fällt mir dabei gerade wieder ein.
Ja, genau.
Das erklärt auch den Gesichtsausdruck. Dann gibt's er hat so ein kleines Gerätchen dabei, mit dem er das Blut messen kann.
Ja.
Womit er Anakins Blut auf Midichlorianer untersucht.
Moment. Er untersucht es nicht. Er übermittelt die Daten via Comlink an Obi-Wan, der es untersucht.
Ja, oder so halt. Auf jeden Fall irgendwas um Blut.
Ja. Dann das Unterwasseratemgerät, auch in Episode 1 zu sehen. Ein paar Werkzeuge, natürlich das Lichtschwert, ein Holoprojektor zum Kommunizieren.
Ja.
Und diese Nahrungs- und Energiekapseln und ein paar Medikamente. Also viel haben die nicht dabei.
Und bisweilen haben sie doch diese wie so eine Art Seilpistole.
Das ist allerdings selten, dass sie das wirklich dabei haben.
Ist es schon Sonderausstattung? In Clone Wars kommt es ein paar Mal vor, nicht oft.
Ja. Genau. So, haben wir jetzt irgendwas noch nicht abgehandelt?
Ich glaube tatsächlich, wir haben jetzt relativ viel drin.
Wir haben jetzt relativ
viel drin. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch sagen, dass du kein Machtnutzer sein musst, um ein Lichtschwert verwenden zu können.
Genau, das habe ich ja vorhin gesagt. Das ist, sobald es fertiggestellt ist, ist es wirklich nur ein Stück Technik.
Mehr oder weniger. Es gibt tatsächlich irgendwie eine Lichtschwertart, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo du die Macht brauchst, um es auszufahren.
Genau, wo.
Also verhindert, dass jemand was mit deinem Lichtschwert anfangen kann. Ja. Dazu musst du dann, sobald halt dann diese Machtverbindung des Lichtschwerts zur Macht loslässt, Macht, Lichtschwert, Jedi, das ist ja alles in einem sehr engen Verbund.
Ja.
Aber sobald halt diese Machtkonzentration nachlässt, fährt sich dieses Lichtschwert wieder ein oder sobald du abgelenkt wirst.
Genau.
Und das kann im Kampf mehr als nur hinderlich sein.
Das ist richtig. Ja.
Und wenn wir an Grievous denken, der hatte ja gleich 4 Stück und sogar eine ganze Sammlung, wie wir aus Clone Wars lernen, von besiegten Jedi und Padawan, wobei er selbst nur die verwendet hat, wo er den Jedi, dem es ursprünglich gehörte, als würdig empfunden hat, sein Lichtschwert zu benutzen.
Ja, er war sehr eingebildet, aber gut.
Ja.
Genau. So. Ich habe da irgendwie das Gefühl, wir sind durchgerusht, aber wir haben trotzdem schon wieder 50 Minuten voll.
Ja, und es passt. Es muss ja nicht mal alles eine Stunde lang sein. Wir sind ein bisschen am Vorproduzieren, weil ich jetzt 2,5 Wochen da nicht da bin. Ja.
Ja.
Ich glaube, das passt so.
Ich denke auch. Und genau, damit haben wir, glaube ich, den Jedi-Orden abgehandelt. Wenn wir irgendwas vergessen haben, wie in der letzten Folge, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Entweder antworten wir in den Kommentaren darauf oder wir gehen in einer der nächsten Podcast-Folgen darauf ein. Und ja, ich schließe mit dem Leitsatz aller Padawane und Jünglinge des Ordens. Non Yodam.
Was gibt's zum Mittagessen?
Was?
Was? Entschuldigung.
Nein.
Nicht mal den Witz jetzt kaputt
machen. Non Yodam sed ordine discimus. Wer das versteht, bitte die Übersetzung in die Kommentare. Und damit eine schöne Zeit. Macht's gut in der Galaxis und möge die
Wir
Macht.
Wir hören uns in ein paar Wochen.
Was?
Wir hören uns in ein paar Wochen.
Achso!
Ah. Neue Folge, Facebook, Twitter, Beschreibung, gucken jetzt.
Ganz genau. Und jetzt hast du mich schön unterbrochen. Eine schöne Zeit in eurer eigenen Galaxis, wie auch immer die aussehen mag. Und möge die Macht mit euch sein.
Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unserer großen Folge, in der wir den Jedi-Orden näher beleuchten. Dieser zweite Teil, beziehungsweise diese weiterführende Folge, hat den Titel,
Jawohl, Tobi ist vorbereitet, man merkt es. Der Kopf ist noch frisch um halb ein Uhr nachts
ja, und tatsächlich, los geht's. Ich weiß es wieder.
Was?
Dieser zweite Teil trägt ja,
Moment,
den Titel
Moment,
Schüler des Friedens. Nein, Schüler
danach. Schüler des Friedens, genau. So, und da haben wir das nächste Outtake, meine Damen und Herren.
Oh, ich hasse dich.
Ja, natürlich.
Du schneidest es schön, dass ich seriös wirke.
Nee, sicherlich nicht.
Ja, ich merke schon. Dieser zweite Teil
trägt den Titel. Ja, jetzt.
Halt es halt die Klappe, Mann.
Ja, blub, blub.
Kann ich jetzt?
Ja, jetzt kannst du. Hau rein.